Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
Ganz wichtig ist, dass wir jetzt gleich mal rausfinden, dass du quasi, nimm mal die Kopfhörer bitte, ich nehme die auch schon mal. Dann sehen wir auch hochprofessionell aus. Und noch hören wir hier gar nicht so viel, glaube ich. Jetzt müssen wir nämlich hier an dem Regler drehen. Da kannst du nämlich dich einstellen, wie soll du...
Ich höre dich
was
gut.
Was hörst du? Hörst
Ach,
mich gut?
Ich dich höre.
So, okay. Damit man das ganze Gespräch schön hat. Genau, so. Der Sound draußen ist okay für euch? Zu laut, zu leise, schnarrt? Ist
hört
gut?
Ihr,
lauter?
Gut.
Okay. So, wir müssen nämlich, pass auf, nimm mal das Mikro ganz nah zu dir ran. Und wichtig ist, dass du nah hier dran sprichst. Je näher man dran spricht, je schöner ist es, ne?
Mhm. Du klingst doch auch sexy.
Ich weiß. Ich habe schon anderthalb Tage Messe hinter mir. Genau, das ist wichtig. Kannst du auch so ein bisschen kippen. Kipp so, wie du es willst. Ich sage es jetzt einfach, dass du das kippen kannst. Ich weiß nicht, ob das geht. So. Wir haben ja eigentlich gesagt, erst drei Viertel. Das ist jetzt kurz vor, aber ich bin überpünktlich heute. I love it. So, Adi, du hörst mich? Adi ist okay? Leiser? Ist gut, gut? Ich glaube, das wird der beste Podcast, den ich je gemacht habe, was den Sound angeht.
Vom Ton her.
Ich habe doch keine Ahnung davon. Okay, ich muss mich eben auch ein bisschen positionieren. Bist du aufgeregt?
Ja.
Ich auch. Ich bin auch aufgeregt. Es liegt daran, weil die draußen sitzen.
Ja, es ist ein bisschen wie im Zoo.
Ja, ein bisschen, ne?
Also aber in Ordnung. Müssen wir jetzt Tiergeräusche machen?
So, ich muss mal gucken, ob ich alles richtig... Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das... Also hier ist Aufnahme, das funktioniert, das regelt sich... Irgendwie, er hat gesagt, ich muss hier was drehen. Ach, du sprichst ja gar nicht, dann muss ich da nichts regeln. Sag doch mal nochmal was, Kadi.
Hallo, Anja.
Das ist gut. Okay, das soll funktionieren. Das ist mir jetzt, das wird schon.
Du musst mir ein Zeichen geben, wenn ich in meinen sächsischen Slang verfalle.
Nee, mach das, ich liebe das, dann Berliner Eck nämlich, okay? Machen wir so. Machen
und wir so. Verstehen uns dann gegenseitig nicht mehr, obwohl, nee, Berlin und Sachsen, die verstehen
sich. Das versteht sich, oder? Okay, das heißt, sollen wir Berlinern und Sächseln?
Nee, lieber nicht.
Nee. Wie wird wieso, ich mag das ja. Total. Wir kriegen das hin. So, das Thema ist ziemlich klar, Kadi, denn es geht ums Tauchen und Krebstherapie. Aber ich möchte bei dir gerne ganz woanders anfangen. Erstmal müssen wir die Leute abholen, die den Podcast jetzt hier hören, die wissen, wo sie sind. Die Leute, die den jetzt aber irgendwann hören, wenn ihr mal rauskommt, die wissen ja gar nicht, was da gerade los ist. Wir sind gerade auf der Bootmesse. Wir sind im Ocean Hub. Es ist Sonntag. Es ist heute der 18.01., meine ich. Zweite Messetag. Wie geht's dir, Messe? Alles gut?
Ist super.
Ja.
Ist immer ein bisschen nach Hause kommen und ein bisschen auch Klassentreffen.
Familie wiedersehen, ja. Ja, ich weiß. Ja. Anstrengend. Ja. So viel drücken und mutschen und so viel kaddeln, ja, genau. Das, also so, hier befinden wir uns gerade und wir sind jetzt dabei, wir wollen den Podcast aufnehmen. Wir haben draußen schon ein paar Publikumsmenschen. Wie viele sind wir? Zählt mir da draußen durch? 1, 2, 3? Das sind 6, 7 Leute, 8, 9 Leute, die zuhören, ist in Ordnung. Und wir wollen heute mal so ein bisschen über deine persönliche Geschichte sprechen. Und ich glaube, also ich versuche generell Geschichten zu konservieren in dem Podcast. Ich glaube, so sehr konserviert habe ich noch nicht, denn deine Geschichte ist wirklich einzigartig. Das ist einzigartig. Aber die ist so individuell und die ist so emotional, dass wir ganz vorne anfangen wollen. Denn du bist schon ganz lange Taucherin.
Richtig.
Wie alt warst du, als du tauchen gelernt hast?
Ich habe tatsächlich mit 12 angefangen, damals noch mit meinem Papa im Urlaub. Und der war leidenschaftlicher Taucher und ich habe Wasser schon immer geliebt. Und da war das eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich auch tauche. Und dann bin ich viele, viele Jahre mit meinem Papa immer im Urlaub getaucht und habe dann irgendwann auch weitergemacht und das intensiviert, als ich dann erwachsen war.
Wie ist das mit der Mutti? Hat die Mutti auch getaucht?
Nee, die ist tatsächlich alles andere als eine Wasserratte. die nimmt nicht mal den Kopf unter Wasser.
Also das meine ist Mama ist genauso.
Richtig krass.
So ein Mutti-Ding, glaube ich.
Aber die hat mich mal tatsächlich in Ägypten besucht, als ich dort gearbeitet habe. Und ist dann mit aufs Boot gekommen und war schnorcheln. Und ich hatte eine Kamera dabei und war mit einer Gruppe unterwegs und habe sie dann gefilmt, als ich zurückkam. Und sie dann so ganz stolz so, oh, ich habe getaucht, hast du das gesehen? Ich so, Mama, das war wirklich toll, aber der Puppis, der war immer draußen.
Meine Mutti hatte das Gleiche. Sie war mal bei mir im Oktopus, einfach mal an der Oberfläche. Oh, ich habe Kopfschmerzen vom Tauchen. Ich nehme Mutti, du warst nicht tauchen, du warst nicht mal schnorcheln. Das heißt also, du bist mit Papa in meinen Urlaub gefahren. Kannst du dich noch an die ersten Erfahrungen von dir erinnern, wie das bei dir als Kind war? Weil ich weiß das von den ganzen Tauchkiddies, die immer bei uns an der Basis waren, dass die eben genauso wie meine Mutti am Oktopus gehangen haben und so, wow, krass. Und das ist so dieses erste Mal so ein Regler im Mund und Atmen unter Wasser. Das ist ja schon als Kind so eine Abenteuerwelt.
Also ich kann mich sehr gut sogar noch an meinen OWD-Kurs erinnern und weiß sogar noch, wie meine Tauchlehrerin, ich hatte eine Frau, hieß und fand das ganz toll. Und auch sie, es hat sich für mich aber von Anfang an ganz natürlich angefühlt. Also das habe ich auch später gesehen, wenn ich mal Kinder unterrichtet habe, dass es einfach manche gibt, die Wassermenschen sind und sehr natürlich das alles umsetzen, vor allem wenn sie auch früh anfangen. Also von daher, ich habe da nur tolle Erinnerung dran.
Ja, Kinder sind ja sowieso, habe ich vorhin noch das Gespräch gehabt, sehr natürlich im Umsetzen von Monkey See, Monkey Do. Die sehen irgendwas, der Tauchlehrer, die Tauchlehrerin macht vor und Kiddies machen nach. Mit Kiddies tauchen lernen, ins Wasser gehen ist sowieso was ganz Besonderes. Dann bist du mal wieder tauchen gegangen mit Papa im Urlaub, mit der Mama gemeinsam. Wie war das dann? Wie war der Weg? Und bist du, hast du Kurse gemacht und so weiter?
Genau, irgendwann, also ich habe mich auch weitergebildet sozusagen und habe aber hauptsächlich im Warm auch getaucht.
Ach, schön Wettertaucherin, ja.
Ja, genau, warmes Wasser. Ich habe nicht so den Anschluss gefunden gehabt in Deutschland. Das war nicht ganz so einfach, gerade damals. So die Vereine waren doch sehr männlich geprägt.
Nur damals? Fragezeichen?
Ja, es wird aber besser.
Absolut.
Oder, genau, es wird vielfältiger. Und ich hatte einen Schreibtischjob und wollte einfach mal raus in die Welt und wie das dann bei vielen so ist, man denkt sich so, ach, mache ich doch mal mein Hobby zum Beruf. Habe ich genau das getan, bin Tauchlehrerin geworden und habe dann auch im Ausland gearbeitet. Unter anderem Fuerteventura und auch Ägypten und habe auch tolle Erinnerungen an die Zeit. Also ich habe das wirklich geliebt, Menschen das Element nahezubringen, was ich eben auch so liebe und diese Freude da in den Augen zu sehen und habe das dann sozusagen eine Zeit lang auch beruflich gemacht und bin dann aber irgendwann zurück nach Deutschland und da ist das beruflich wieder ein bisschen in, sag ich mal, in die Rückhand erstmal gekommen, aber ich wollte trotzdem immer weiter tauchen, ja, und das hat immer schon zu meinem Leben gehört, ja.
Und dann gab es so einen Punkt, da meine ich, hat der Podcast auch so einen ganz dezenten Anteil gehabt, dass du jemand oder jemand ist in dein Leben gekommen, so kann man das sagen. Erzähl doch das mal bitte.
Genau. Ich bin eigentlich immer alleine in Anführungsstrichen durch die Welt getaucht, weil ich nie einen Partner hatte, der jetzt getaucht ist. Und als ich dann so in Deutschland ein bisschen mehr versucht habe, Anschluss zu finden, auch mein Equipment umzustellen, weil man ja doch kaltwassertaugliche Sachen braucht, die ich dann eben nicht so hatte, habe ich tatsächlich damals einen Podcast von dir gehört, wo du jemanden interviewt hattest, der sich genau darauf spezialisiert hat, ne? Auch so ein bisschen in die Richtung technisches Tauchen und eben auch Equipmentberatung und auch das Thema Anschluss zu finden, was ja auch für mich nicht so einfach war. Und er klang ganz sympathisch. Und so bin ich damals dann zu ihm gekommen und habe mich von ihm beraten lassen, habe auch Training gemacht dort und da ist dann irgendwann später mehr draus geworden.
Oh mein Gott.
Also das war, hattest du quasi keinen geringen Anteil daran, dass wir uns kennen und lieben gelernt haben und jetzt tatsächlich sogar verlobt sind.
Das wusste ich noch nicht. Oh mein Gott, ich kriege direkt Gänsehaut.
Ja.
Mega, Gratulation, Kies. Also Gratulation, richtig toll. Mögen wir. Also eine Tauchentour-Love-Story, ja, mögen wir
auf
sehr.
Auf jeden Fall. Und das Tolle war damals natürlich auch, ich war, also neben den Menschen, den ich kennengelernt habe, halt auch total happy, da jemanden zu haben, der taucht, der deine Leidenschaft, deine Liebe teilt, ne? Und so diese Freude war da, geil, jetzt habe ich da jemanden, dem ich durch die Welt tauchen kann. Und dann kam halt wirklich so der Hammer, dass als wir dann so uns, wir hatten ja auch eine Fernbeziehung, weil ich lebe in Leipzig, er in Hamburg, war alles am Anfang nicht so einfach, kann man das machen, okay, dann wir versuchen das und dann war man irgendwie so optimistisch so gestimmt und dann kam halt der Tag, wo ich in meiner Brust einen Knoten ertastet habe. Und das war, kriege ich gleich Gänsehaut. Erstmal denkt man natürlich nicht gleich ans Schlimmste, aber ich bin direkt auf jeden Fall zum Arzt gegangen, weil irgendwie hat man doch immer so ein Gefühl. Und keine zwei Wochen später habe ich dann die Diagnose Brustkrebs bekommen.
Was hat das mit dir gemacht?
Also dieser Moment hat sich extrem eingebrannt. Also ich glaube, es gibt keinen Moment in meinem Leben, den ich so präsent vom Gefühl her auch noch in mir habe. Also das war in dem Moment wirklich, wie man das immer so aus Filmen hört, dass man anfängt über sich zu schweben und sich so von außen sieht. Und ich habe einfach nur geweint. Der Arzt hat weitergesprochen. Das ging links rein, rechts raus. Und ich war einfach, das war eine Mischung aus, das Leben steht still und gleichzeitig rast es an dir vorbei. Also das war, und in dem Moment war mein erster Gedanke wirklich, ich bin tot, ich sterbe. Das war der erste Gedanke. Ja.
Was waren die zweiten Gedanken?
Also in dem Moment eigentlich erstmal gar keine. Du nimmst in dem Moment nichts auf. Ne? Das ist, ich hatte auch gar keine Berührung vorher mit Brustkrebs. Es gab auch keine Vorbelastung bei mir in der Familie oder so. Ich war jung. Ich bin immer noch jung. daher war wirklich so dieses, ich dachte einfach, okay, alles klar, Krebs bedeutet auf jeden Fall Tod. Und natürlich gibt es aber eben verschiedene Krebsarten oder verschiedene Stadien natürlich. Jetzt ist es aber auch dann leider so, dass gerade bei jungen Frauen es meist sehr aggressiv ist. Ich hatte auch eine sehr aggressive Form.
Darf ich das fragen? Ich weiß es nämlich auch einfach nicht. Was heißt aggressiver
genau.
Krebs?
Diese Frage habe ich mir damals auch gestellt. Und wir haben tatsächlich dann irgendwann mal den Arzt gefragt, weil ich hatte tatsächlich Glück, ich hatte noch keine Metastasen, meine Lymphknoten waren nicht befallen. Das heißt, ich habe es in einem frühen Stadium entdeckt. Das war schon mal gut. Aber der Arzt sagte halt auch mal wieder, ja, es ist aggressiv. Das heißt, wir müssen sofort mit der Therapie beginnen. Und dann habe ich genau diese Frage auch gestellt, was heißt denn aggressiv? Ja, und er so, Verdopplung in 4 Wochen.
Ja. Holy.
Ja, und das kann natürlich dann schon 4 Wochen können dann noch bedeuten, dass es die Lymphknoten schon befallen hätte. Und das ist dann natürlich immer verringert, sage ich mal, dann natürlich die Heilungschancen, ne, die man hat, sobald es eben streuen kann im Körper. Und deswegen war das auch wirklich so ab dem Tag der Diagnose. 2 Wochen später war ich im Krankenhaus und habe meine erste Chemotherapie bekommen. Nochmal 2 Wochen später hatte ich keine Haare mehr.
War das ein Prozess in diesen 2 Wochen mit Fragen, ja, mache ich nicht? Oder war das klar, ich mache das auf jeden Fall, weil es gar keine andere Option gibt?
Also für mich war das damals so, man sitzt wirklich wie in so einer Achterbahn. Boah, das rast, ne? Da Leute reden auf dich ein. Für mich war relativ klar, dass ich den schulmedizinischen Weg gehe und ergänzende Sachen mache. Man muss so sagen, ich war topfit zu der Zeit, ich war gesund, ich habe viel Sport gemacht. Also
eigentlich, was das angeht, gute Voraussetzungen.
Ja, also auf jeden Fall gute Voraussetzungen für die Therapie, aber halt auch so, dass man sich denkt, so krass, ne? Man hat gesund gelebt, man hat sich irgendwie um sich gekümmert. Und kriegt es trotzdem. Und das ist halt, man muss sich dessen halt einfach bewusst sein, wir alle haben so, sag ich mal, das Menschen auf der Schulter sitzen und wir wissen alle nie, wann es zuschlägt. Ne? Und in dem Moment war für mich, ich habe nie daran gezweifelt, die Therapie zu machen, weil es gibt einfach, Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Das heißt, jede 8. Frau bekommt in ihrem Leben Brustkrebs. Was aber auch bedeutet, dass es die mit am besten erforschteste Krebsart ist. Und in den letzten 20 Jahren ist unheimlich viel passiert in der Krebsforschung. Und von daher war mir klar, die Studienlage ist da so gut, dass ich den schulmedizinischen Weg auf jeden Fall gehen werde. Aber das muss am Ende jede Frau natürlich für sich selber entscheiden. Und ich habe halt zusätzliche Sachen einfach gemacht und mich dann belesen.
Ernährungsumstellung wahrscheinlich.
Zum Beispiel. Also ich habe 2 Jahre lang keinen Zucker zum Beispiel gegessen, Weizen. Also bin nirgendwo mehr essen gegangen. Ab einem gewissen Punkt. Aber auch das sind so Sachen, wo man nie sagen kann, das sollte man so oder so machen. Jeder muss für sich so ein bisschen den Weg finden, wie er da, auch welche Kapazität man natürlich auch einfach hat.
Ist ja auch sozial so ein kleiner Einschnitt, wenn ich sage, ich gehe nicht mehr essen mit Freunden. Gerade wenn es mir schlecht geht, ist ja genau das, was einem gut tut, mal rauskommen, was anderes erleben.
Definitiv, ja.
Das Gleiche ist mit dem Tauchen. Das Tauchen holt uns ja eigentlich generell, das wissen Leute, die zuhören, immer raus. Wie war das für dich, dieser Gedanke, okay, es ändert sich gerade alles. Mhm. Der erste Gedanke von dir war, ich sterbe. Wie ist das mit dem Tauchen gewesen? Wie ging es da für dich gedanklich weiter?
Genau, die Freude war ja da. Ne? Jetzt habe ich einen Partner, mit dem kann ich tauchen. Man hatte auch Pläne. Ich wollte mehr ins Technische tauchen auch. Und der Gedanke war so, okay, also Tauchen ist dann auch nicht mehr. Nie wieder, auf Wiedersehen. Ne? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich in dem Moment, dass ich nochmal tauchen kann in meinem Leben, war aber in dem ersten Moment auch nicht wichtig, weil du reduzierst dich aufs Wesentliche und das war mein Überlebenskampf.
Das warst du selbst.
Ich habe mich entschieden, okay, ich mache diese Therapie und so eine Therapie, muss man sich vorstellen, ist ein Vollzeitjob. Ne? Also das ist 7 Tage, man hat permanent Arzttermine, eine Chemotherapie, da liegt man von früh um 8 bis nachmittags 2, 3, 4, je nachdem, wie schnell das durchläuft. Dann habe ich teilweise tagelang geschlafen und dazwischen viele Arzttermine. Also da ist gar nicht viel Raum für andere. Es ist dein Job in dem Moment, die Therapie. Und ich hatte auch verschiedene Chemotherapien. Also auch das wusste ich vorher nicht. Ich dachte, ja, Chemo ist Chemo. Ne?
Würde ich jetzt auch
genau.
So, ja.
Aber es gibt dann die Cocktails, sage ich mal, werden so auf dich individuell zugeschnitten. Und eben sind auch verschiedene Medikamente, die drin sind, die eben verschiedene Wirkungen haben. Trotzdem sage ich immer, es ist ein bisschen wie so eine Atombombe, die gezündet wird im Körper, weil es halt alles tötet, was sich teilt. Und dazu gehören halt auch gute Sachen, deswegen verliert man halt auch Haare und sowas, weil sich das natürlich viel teilt. Und die erste Chemo, die ich bekommen habe, die war schon sehr hart. Also da habe ich wirklich danach eine Woche fast nur im Bett verbracht. Und dann habe ich irgendwann eine andere Medikation bekommen und die habe ich zwar jede Woche bekommen, aber da lag ich nur so 2 Tage im Bett und dann ging das so langsam wieder bergauf. Und dann habe ich angefangen, meinen Freund zu seinen Tauchkursen zu begleiten. Der hat mich abgeholt, und dann bin ich mit zum See gefahren und habe den ersten Tag dort noch im Bett verbracht und dann bin ich irgendwann so rausgekrabbelt und bin da zum See und hab da ein bisschen zugeguckt und zugehört.
Einfach unter Leute sein ein bisschen
genau.
Wieder, ne?
Genau.
Rauskommen, den Alltag,
genau.
Einfach diesen starren Alltag, den du hattest, so ein bisschen aufbrechen.
Mhm. Ja, und halt auch trotzdem irgendwo Zeit zusammen zu verbringen, ja. Und dann stand ich dort und dachte mir so, warum nicht eigentlich auch mal tauchen gehen und das versuchen? Und im ersten Moment war es natürlich so, ja, nee, das geht ja nicht, ich bin ja krank. Und dann, nee, warum denn eigentlich nicht? Und dann ist natürlich der Moment, kein Arzt wird dir sagen, ja, na klar, du bist unter Medikamenten, geh tauchen. Die versuchen natürlich viel Risiko zu minimieren. Aber auf der anderen Seite wird immer gesagt, Sport machen auf jeden Fall, moderat natürlich, ne, alles. Und vor allem, es wurde mir auch gesagt, mach alles, was dir gut tut. So, und dann dachte ich mir so, ey, Tauchen tut mir gut. Tauchen war für mich immer wie eine Meditation. So ein Aussteigen aus dem, sag ich mal, aus dem Alltag und wirklich in diesem Moment sein und dahin schweben. Ja? Und haben wir uns so viel informiert, weil wir auch recht gut vernetzt waren in der Branche und auch viele Taucherinnen und Taucher kannten, die selber Ärzte waren. Und haben uns dann ein bisschen beraten, ja, ob irgendwas dagegen spricht. Ja, weil ich unter anderem ja auch einen implantierten Port habe, über den die Medikamente immer gegeben wurden. Und da sind wir am Ende zum Schluss gekommen, dass man das schon probieren kann. Gerade wenn es mir keine Angst oder Stress in dem Sinne bereitet. Und dann haben wir gesagt, okay, ich probiere das einfach. Ja, und natürlich waren diejenigen, die mit mir tauchen, waren da informiert, ne, und wussten das. Und der erste Tauchgang war auch mega aufregend, weil ich wusste ja nicht, jetzt bin ich da unter Wasser, vielleicht passiert doch irgendwas in meinem Körper wegen der Medikamente. Ja, und du, ne? Aber da war ganz klar kommuniziert, wenn das ganz vorsichtig gucken, passiert was und dann wird halt abgebrochen.
Auf welcher Tiefe wart ihr?
Ja, wirklich hier 10 Meter Hemmung.
Easy.
Also ganz, wirklich was ganz Entspanntes.
Entspannt.
Und genau, und mir wurde auch geholfen, mein Equipment runterzubringen, weil ich tauche ja auch Doppelgerät. Das ist, damit hätte ich jetzt nicht weit laufen können oder so.
Hast
ne?
du denn wieder eine körperliche Anspannung oder Stress?
Genau.
Anstrengung, die wir nicht haben wollen, genau.
Ja.
Und was ich noch dazu sagen will, du bist ja auch schon lange Taucherin. Das heißt, es ist ja für dich nicht anstrengend, per se tauchen zu gehen. Das macht dich ja nicht nervös, sondern du bist ja routinierte Taucherin.
Genau.
Also heißt ja, du kannst ja dann einsteigen mit, hey, ich mache einfach was, was ich kann, mit dem Bewusstsein, wir gucken mal, wie es mir dabei geht. Das ist natürlich super.
Und genau das ist es. Ne? Ich meine, man sagt ja auch oft zu Schwangeren, ne, mach, worauf du Bock hast. Klar solltest du jetzt nicht mit einem neuen Extremsport anfangen in so einer Situation, aber wenn du schon immer gejoggt bist, dann jogg weiter, wenn es dir gut tut.
Gewichtheben ist ein großes Thema. Da gab es irgendwann mal, dass Leute, Frauen, hochschwanger Gewicht gehoben haben.
Ja.
Viel weniger Gewicht als normalerweise, als ihre normalerweise Personal Gewicht, also die großen Gewichte, die sie sonst nehmen, diese schweren Gewichte, einfach runter reduziert vom Gewicht.
Ja.
Und dann hieß es, ja, das kannst du nicht machen, das ist Schwachsinn. Sie kann das auf jeden Fall, weil sie hat ja die Muskulatur dafür.
Mhm. Ja, es ist natürlich immer, man lässt sich natürlich in so einer Extremsituation beraten und gibt natürlich Risiken, dessen man sich bewusst sein muss, die ich einfach eingegangen bin in dem Moment, weil ich halt wusste, dass es mir gut tun kann. Und so war es halt auch. Ne? So nach so ersten Meter waren wirklich noch so wie so ein Tauchanfänger, der sich so vortastet, das erste Mal im Wasser. Und dann habe ich aber so gemerkt, so, nö, passiert jetzt nichts. Ich werde jetzt irgendwie nicht irre unter Wasser. Scheint also alles in Ordnung zu sein. Und dann hatte ich einen ganz tollen Tauchgang. Also das war, ich bin da wirklich rausgekommen, war so beseelt und so. Oh. Und das hat mir, ich bin dann regelmäßig tauchen gegangen. Ja, es war ein Tauchgang am Tag. Ja, und dann war ich auch echt kaputt. Wie gesagt, ich habe auch Hilfe angenommen. Ein Riesending, was ich lernen musste, als ich krank war, Hilfe annehmen. Mhm. Ne, weil ich habe jetzt auch nicht unbedingt zu denen gehört, die jetzt so viel Hilfe annehmen. Ja, ich kann alles selber und das musste ich aber auch. Ne? Und aber das Tauchen hat mir so viel gegeben in der Zeit. Freude und auch irgendwie so einen Sinn, ja, weil ich hatte wieder was in meinem Leben, was nichts mit Krankheit zu tun hatte. Und ich hatte Teilhabe am Leben, weil ich natürlich mit anderen tauchen war und es einfach mal um einen Tauchgang ging, ja, und nicht um deine Krankheit, weil was man sagen muss, ich habe ja von Anfang an relativ offen über die Krankheit gesprochen, weil es mein Leben war. Es gab nichts anderes. Worüber hätte ich reden sollen in dem Moment? Und deswegen habe ich halt einfach gesagt, ja, ich sage das einfach, so wie es halt einfach ist. Ne, weil es eben mein Leben ist. Und in dem Moment kam halt einfach wieder was Normales dazu, was mir Freude gemacht hat und auch eine gewisse Selbstbestimmung zurückgegeben hat. Weil in dem Moment, wo du so eine Diagnose bekommst, reißt es dir den Boden unter den Füßen weg und du hast das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben. Natürlich ist es ein bisschen Quatsch eigentlich, weil wirklich Kontrolle haben wir nie über unser Leben. Aber das nimmt dir halt komplett. Ja? Und das habe ich mir dadurch so zurückgeholt. Und bin wirklich aus den Tauchgängen immer raus und das hat mir richtig Energie gegeben. Und dann habe ich das regelmäßig weitergemacht. Ja.
Wie war das in der Zeit, bevor du tauchen gegangen bist? Hattest du das Gefühl, dass Leute dich, hast du ja selber gesagt, es gab nichts anderes, aber dass Leute sich, dich auch reduziert haben dann auf deine Krankheit?
Naja, also reduziert würde ich jetzt nicht sagen, aber die Berührungsängste sind schon krass. Also es gibt viele, die sich gar nicht gemeldet haben oder einen nicht angesprochen haben, weil ich habe das auch niemandem am Ende böse genommen, weil die Leute wissen nicht, was sie sagen sollen. Weil es ist ja krass, ne? Ich meine, man ist ja selber in einer Schockstarre und was soll man denn sagen zu jemandem, der sagt, ja, ich habe Krebs. Oh, das ist so.
Tut mir leid.
Genau, ja, und dann denken die Leute, ja, ist ja auch doof, das zu sagen, weil es ja, ne? Das ist, heißt, es ist wirklich so eine Berührungsangst, die einfach da ist. Die Leute wollen nichts Falsches sagen, aber tatsächlich ist es so, es ist viel schlimmer, gar nichts zu sagen. Weil das ist nämlich genau der Punkt, du kommst in eine Isolation rein in dem Moment, wo du keine Rolle mehr spielst. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt parallel eine sehr gute Freundin von mir, war hochschwanger, also die hatte zwei Wochen nach meiner Diagnose hatte die einen Entbindungstermin. Und die saß dann bei mir und hat halt dann auch gesagt, so du, Kathi, ich weiß gar nicht, kann ich dir jetzt irgendwie was, weil die war in dem schönsten Moment ihres Lebens, ne, so, kann ich dir jetzt überhaupt noch irgendwas erzählen, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, weil du hast so Probleme und es ist voll schwer und ich fange hier an von irgendwelchen, keine Ahnung, Windeln oder so zu erzählen. Und ich habe damals halt zu ihr gesagt, nee, mach das, weil dann, wenn du es nicht machst, dann habe ich das Gefühl, ich habe keinen Anteil mehr an deinem Leben. Genau. Aber auch das, nicht jeder Patient oder Patientin sieht das gleich. Manche reden gerne drüber, manche wollen gar nicht drüber reden, manche wollen vielleicht Hilfe, manchen hilft es, wenn du denen was zu essen bringst. Deswegen sage ich immer, sprich das an, sag, dass du nicht weißt, was du sagen sollst, weil so geht es den meisten. Und frag, was derjenige sich wünscht, ob er drüber reden möchte, ob ja, ne, ob man Dinge teilen kann aus seinem Leben, auch eigene Probleme, die die anderen ja auch noch haben. Das Leben, das ist ja das Krasse. In dem Moment ist mein Leben erstmal stehen geblieben und du denkst so, boah, krass, nee, alles ist egal, alles bleibt stehen. Und dann so ungefähr zwei Wochen nach der Diagnose habe ich auf einmal gesehen, wie um mich rum alles weitergerast ist. Ganz normal. Und dann siehst du da und siehst so, krass. Kann eigentlich nicht sein. Aber natürlich, das Leben, die anderen gehen weiter arbeiten, die haben weiter ihre Familien, ihre Verpflichtungen, also ganz normal, aber für dich in dem Moment nicht. Das ist so, ja, verrückt.
Frustrierend auch?
Nee, ich habe nie, das habe ich nie. Ich habe auch nie mich gefragt, warum ich oder wer denn dann? Also warum denn jemand anders? Mhm. Also das hat für mich nie eine Rolle gespielt. Es war einfach ein Fakt und mit dem musste ich umgehen in dem Moment. Und ich war froh, wenn ich mit Menschen einfach zu tun hatte. Ich war ja schon immer auch kommunikativ und über das Tauchen hatte man wieder so diese Möglichkeit. Ne? Weil natürlich, es gab Leute, die einen natürlich auch gefragt haben, hey, wie geht's dir und so. Aber es ist, glaube ich, einfach auch für viele schwierig, wie sie einen ansprechen sollen. Sollen sie dich jetzt fragen, wie geht's dir? Weil sie wissen ja eigentlich, naja, wie soll es ihr gehen? Sie hat eine Krebstherapie oder man sieht es auch. Ich fand es immer gut, angesprochen zu werden oder einfach, so wenn man unsicher ist, genau das zu sagen. Sagen, ey, ich weiß, ich bin unsicher, ich weiß nicht, wie ich dich ansprechen soll und darüber ins Gespräch zu kommen, weil viel schlimmer ist, es gar nichts zu sagen.
Thema Unsicherheit, Haarverlust. Wir Frauen lieben unsere Haare, auch wenn das sehr anstrengend ist beim Tauchen. Man weiß gar nicht, wohin
ja,
mit denen,
gerade jetzt wieder los.
Trocki anziehen. Ja. Wie war das für dich so, als du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt keine Haare mehr, weil wir hatten uns gerade auf dem Weg hierher unterhalten. Mhm. 2023 warst du hier auf der Messe und hattest keine Haare mehr.
Genau, das war nach der letzten Chemotherapie. Anfang 2023 stand ich hier noch mit Turban. Da hatte ich auch keine Wimpern, keine Augenbrauen. Zu dem Zeitpunkt damals wusste ich noch nicht, ob der Tumor weg ist. Das war also noch vor OP. Und Bestrahlung. Und das ist auch verrückt, ne? Jetzt sitzt man hier und hat wieder Haare. Ne?
Und lang sind sie geworden,
ja,
seitdem.
Ne? Schön, ja, ne? Und lockig. Ja, das war damals, also die Ärzte sind krass, ne? Also die sagen dir einfach into your face, so ist es. Ne? So, was aber wahrscheinlich auch gut ist, weil wie willst du das beschönigen? Und mir wurde ganz klar gesagt, sie bekommen eine Chemotherapie. 2 bis 3 Wochen nach der ersten fängt das an, dass die Haare ausfallen. Und genau so war es. Ich bin dann auch durch und dann hat man wirklich richtig gemerkt, man hat viele Haare in der Hand. Und dann haben wir tatsächlich die Haare abgeschnitten und abrasiert. Also das hat mein Freund gemacht.
Das passt ja dann auch.
Genau. Und dann hatten wir dieselbe Frisur. Es hatte tatsächlich beim Tauchen echt viele Vorteile.
Hat
echt so
ne?
mega einfach. So
ja,
eine,
ich hab's gedacht.
Ja, also das war so auch der, man hat so jede Medaille 2 Seiten, ja. Aber also ich habe nicht tagelang davor geweint. Ich war da einfach relativ, es war klar, dass das passiert. Und aber schön war es nicht. Also ich habe immer so Turbanmützen getragen, weil ich sonst immer viel so Tücher und sowas getragen hatte. Und damit habe ich mich wohl gefühlt. Ich hatte zwar auch eine Perücke, aber die habe ich am Ende nie aufgesetzt. Aber ich habe diese Turbanmützen, also ich hatte mehrere, nie abgesetzt. Ich habe sogar damit geschlafen. Also das war wirklich, das war für mich so ein
Safe Space.
Ja, irgendwie. Genau. Also ich habe wirklich nicht mal zu Hause alleine nachts das Ding abgesetzt. Ne? Ich hatte immer so eine Mütze auf. Ne? Das, ja, genau. Es war wirklich so ein, weil das, was für mich eigentlich viel schlimmer daran war, die Haare und später auch die Augenbrauen und Wimpern zu verlieren, ist, dass du in den Spiegel guckst und siehst, wie krank du bist. Ja, weil das lässt sich dann einfach nicht weggucken und durch die Medikamente, da ist auch viel Cortison dabei, weil die Medikamente, die man bekommt, sind sehr aggressiv und deswegen muss das auch ein bisschen unterdrückt werden, irgendwelche allergischen Reaktionen und so. Und mein Gesicht war irgendwann noch total aufgedunsen, ich hatte gar keine Form mehr. Ne?
Also wenn Pfannkuchengesicht.
Ja, also wenn ich mir jetzt manchmal so Bilder ansehe davon damals, schon... Das ist schon krass. Also.
Die Bilder kann man tatsächlich teilweise auch sehen, und zwar im Tauchmagazin. Denn da hast du nämlich über deine Geschichte auch gesprochen. Und ich würde jetzt gerne wissen, wie es danach weiterging. Das heißt, du hast den Tauchgang gemacht. Du hast emotional gelitten, was die Haare angeht. Das ist für uns Frauen, wie gesagt, ein Thema. Dann geht es weiter mit, du hast den ersten Tauchgang gemacht, du hast zurückgefunden, du warst immer wieder tauchen. Und inzwischen bist du nicht nur Taucherin und Hobbytaucherin, sondern du bist hin zu GUI-Instruktorin. Das heißt, eine der härtesten Ausbildungen, die es so gibt in der Tauchbranche, wie man sagt. Und da bist du jetzt eben sehr aktiv und du hast das Tauchen jetzt nicht nur, also du hast es jetzt zum Beruf gemacht, würde ich jetzt so sagen.
Ja,
ne?
Wieder. Genau.
Und in einer ganz anderen Richtung, nämlich weg vom Recreational Scuba, ne? Sondern eben Freizeit, eben das Technische. Und deswegen... Wie war das für dich, dass du sagst, jetzt erst recht, jetzt, weil es gibt nur dieses eine Leben, hat es was mit dir gemacht, dass du sagst, ich mache das jetzt auf jeden Fall. Wie war so deine Beweggründe?
Also es war schon so, dass ich in der Zeit generell gesagt habe, ich versuche das Leben zu genießen, so wie das geht. Also ne, es kann sicherlich nicht jeder unter einer Krebstherapie tauchen, ja. Aber man sollte schon versuchen, Dinge zu machen, die einem einfach gut tun. Und ich war auch schon immer sehr so organisiert und sehr, oh, was könnte vielleicht eventuell passieren und so. Ich war nie ängstlich oder so, aber schon habe schon versucht, so vorausschauen zu denken. Und das habe ich schon ein bisschen mehr abgelegt, ne, dass man einfach sagt, so, ey, erstmal machen. So, und dann, du kannst viele Pläne machen, das ist auch in Ordnung, aber es passiert immer irgendwas, dass diese Pläne nicht aufgehen und dann einfach damit umzugehen und es einfach so zu machen. Und was eigentlich auch ganz witzig war, dass ich als erstes, nachdem ich meine ganze Therapie abgeschlossen hatte, auch dann Reha und sowas noch gemacht habe, habe ich als allererstes einen JJ-Kurs gemacht. Ach. Da bin ich dann am Bodensee gefahren, habe mal schön einen JJ-Kurs gemacht.
Für die Leute, die zuhören, JJ ist ein Rebreather-Gerät. Ja. Das heißt, man geht nicht mit dem Atemregler im Mund klassisch, sondern man hat die Luft, die wird wieder zurück ins Gerät geführt, wird gefiltert, sodass man quasi mehr Luft hätte. So, das ist ganz, ganz basic erklärt.
Ja, es ist auf jeden Fall auch typisch aus dem technischen Tauchen und ist auch schon, sage ich mal, ein bisschen anspruchsvoll und das war aber auch so toll. Ne? So, ich habe mir da so ein bisschen was zurückgeholt. So. Mhm. Ich mache das jetzt so geil. Ne? Und vor allem, das war so, naja, ein Jahr nach Therapiebeginn und damals hätte ich niemals gedacht, dass ich überhaupt wieder tauche und dann mache ich danach so einen Kurs. Ne? Also das war schon für mich auch einfach geil, ein geiles Gefühl, wirklich zu sagen, ey, ich habe das geschafft und jetzt mache ich hier was für mich. Und dadurch, dass mein Freund schon jahrelang GUI-Instruktor war, habe ich natürlich das alles ganz viel mitbekommen. Und ich hatte ja selber dort auch schon Ausbildung und alles gemacht. Und für mich war auch klar, dass ich auch wieder unterrichten möchte, was ich ja vorher auch schon mal gemacht hatte. Und irgendwann bin ich dann aber dadurch, dass ich natürlich sehr viel mit GUI und den Ansätzen zu tun hatte, zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ja, ich würde auch gerne nach GUI selber ausbilden und dann angefangen, dort diesen Weg zu bestreiten. Denn der ist bei jedem so, dass man alles durchlaufen muss. Also man kann nicht crossen, wie man es von anderen Verbänden kennt. Und ja, und da bin ich tatsächlich 2025 dann GUI-Instruktorin geworden. Und das hätte ich damals niemals gedacht. Also wenn man sich das überlegt, eine schwere Brustkrebsdiagnose mit Chemotherapie, mit einer Operation, mit einer Bestrahlung. Und dann bin ich jetzt Instruktorin und kann wieder unterrichten, wo ich mir sage, ey, es kann immer weitergehen, ja, und mach weiter, bleib dran an deinen Träumen. Also diese, so eine Diagnose muss nicht das Ende sein, ja, also auch wenn es vielleicht ein schwererer Start ist, bedeutet es halt eben nicht, dass du morgen tot bist. Und deswegen sollte man immer die Zeit, die man einfach hat, dann in dem Moment nutzen. Und ich bin das beste Beispiel dafür, dass man durch so eine schwere Diagnose gehen kann, wieder zurück ins Leben findet, seine Kraft auch wiederfindet und tatsächlich dann sogar sowas machen kann, technisch tauchen kann und auch wieder ausbilden kann.
Das ja. Klingt gerade wie das perfekte Schlusswort, ist aber nicht. Thema Tauchtauglichkeit. Ich meine, du hast eine Krebsdiagnose gehabt, du hast Krebs behandelt, du warst dann wieder tauchen. Warst du denn vor deinem ersten Tauchgang, hast du eine Tauchtauglichkeit gemacht oder hast du gesagt, ich scheiß drauf, ich mach das für mich, weil du hattest ja vorher eine Tauchtauglichkeit?
Genau, ich hatte ja eine gültige Tauchtauglichkeit, die hat mir ja keiner weggenommen. Ich bin nie zu einem Arzt gegangen und habe gesagt, mach mich tauchtauglich. Und ich glaube, dass offiziell auch ein Arzt damit immer Schwierigkeiten hätte, weil es gibt ja logischerweise keine Studien, wie man unter einer Chemotherapie reagiert. Und da kommen eben auch so eine Komponenten, finde ich, dazu. Wie hat man vorher schon getaucht? Wie hat man sich da gefühlt? Was du auch gesagt hast, fühlt man sich sicher oder stresst einen das? Und natürlich, wie ist die körperliche Situation. Natürlich habe ich extrem viele Nebenwirkungen gehabt, aber mein Freund hat trotzdem immer gesagt, naja, du hattest halt vor der Chemotherapie Energie für 5, jetzt hast du noch Energie für 1. Also ich war schon sehr stark auch. Aber ich habe mir nie eine Tauchtauglichkeit in dem Sinne geben lassen. Aber als ich die Therapie dann alles beendet hatte, dann habe ich meine Tauchtauglichkeit auch wieder auffrischen lassen und habe die auch bekommen. Also Lunge, ich glaube, ich war auch besser gecheckt als die meisten. Lunge, Herz wurde alles gecheckt, dass ich auch wirklich tauchtauglich bin. Ja, aber in der Zeit würde dir das keiner geben.
Machst du Dinge jetzt taucherisch anders, abgesehen, dass du vom Scuba-Tauchen jetzt ins Tech gerutscht bist, was völlig fein ist? Machst du Dinge unter Wasser anders? Bereitest du deine Tauchgänge anders vor? Klar, technisches Tauchen, wie gesagt, das muss man in Relation sehen, aber gibt es Dinge, wo du sagst, da achtest du jetzt mehr drauf, als du es vorher gemacht hast?
Jetzt aufgrund der Erkrankung, meinst du? Nee, würde ich tatsächlich nicht sagen. Also
du hast auch, also ist irgend, oder gibt es noch Dinge, wo du sagst, ah, okay, da merke ich noch irgendwie was? Oder sagst du für dich, ey, ich bin wieder voll in Gänze ich, abgesehen von den 5 Leuten weniger, für die du die Kraft und die Energie hast?
Also, nee, jetzt habe ich wieder für 3, würde ich sagen. Natürlich ist das ein Prozess, wirklich komplett wieder auf dem Ausgangslevel zu sein, körperlich. Und natürlich hat das auch emotionale Spuren hinterlassen, ne, mit denen man sich beschäftigt. Und ab und an kommen auch Ängste mal hoch, jetzt nicht unbedingt wegen dem Tauchen, ne? Aber es ist ja immer eine Angst irgendwo dann trotzdem da und das muss man lernen, wie man die irgendwie beherrscht, dass einen die Angst eben nicht beherrscht. Ja? Aber ich habe während des Tauchens schon vorher war ich immer sehr bewusst eigentlich und auch eine sehr ruhige Taucherin. Als ich angefangen habe während der Therapie, war ich natürlich noch mal mehr bewusst auf, okay, bin ich wirklich bei voller Wahrnehmung, ja. Aber als ich die ersten Tauchgänge gemacht hatte und gemerkt habe, ist eigentlich wie immer, habe ich da dann nichts mehr geändert. Und jetzt ist es so, dass ich schon noch ein paar Sachen habe, an denen ich körperlich auch arbeiten muss. Also ich habe eine Narbe zum Beispiel, weil ein Lymphknoten entfernt wurde, der eine gewisse Spannung verursacht, wenn ich mich jetzt strecke oder sowas. Oder die Brust, die bestrahlt wurde, ist schmerzempfindlich, wenn man die tastet. Und auch körperlich hatte man natürlich, am Anfang hatte ich ganz viel Schmerzen in den Händen und Fingern. Nach Ende der Therapie bin ich früh aufgewacht und hatte richtig steife Hände. Also ich konnte meine Hände gar nicht öffnen. Ne? Und das ist aber eigentlich fast alles weg. Ne? Vielleicht sind es mittlerweile auch normale Alterserscheinungen.
Kann auch sein.
Oh mein Gott. Kann ich aber jetzt immer auf die Chemotherapie schieben. So. Also es gibt schon Sachen, aber da arbeite ich auch dran. Und Sport, egal welche Erkrankung, würde immer jeder sagen, Sport ist einfach wichtig.
Ich habe Sport studiert, genau. Ich weiß das, ja.
Ja,
und Sport das ist, hilft immer.
Ja, genau. Und das ist halt das. Und es gibt natürlich schon noch Nachwirkungen, die ich spüre, die mich jetzt aber nicht einschränken, sodass ich jetzt weniger Kraft habe jetzt zum Tauchen. Ja? So.
Machst du aktiv mehr Sport, um das um eventuelle Defizite auszugleichen?
Ich versuche es, klappt mal mehr, mal weniger.
Okay, wie bei allen anderen
genau,
auch, ja.
Also das ist tatsächlich so, ich habe während der Therapie viel Yoga gemacht und auch danach meditiert und Atemtechniken und sowas. Das ist dann jetzt im letzten Jahr wieder ein bisschen verloren gegangen.
Fehlst
da hat man
dir?
Ja, also das ist einfach was unheimlich gut tut. Ja, also wirklich den Morgen zu starten, so mit 5 Minuten Atmung und Meditation. Du bist auch ein hipplicher Mensch, ich auch. Das erdet einen einfach, ne? Und, hat mir auch total geholfen, eben auch mit den Ängsten klarzukommen, die auch hochkommen, ja? Und dann sich hinzusetzen und sagen, ich atme mich da jetzt mal durch. Nicht im Sinne von, ich drück das weg, im Gegenteil. Da sind dann halt mal 5 Minuten, wo die da sind. Und dann dürfen die da sein und dann gehen die aber auch wieder.
Ja? Man muss den Gefühlen Raum lassen, glaube ich auch,
definitiv.
Um das zu verarbeiten für sich selber.
Ja.
Gibt es immer noch Momente, wo das hochkommt, wo du merkst, ich brauche jetzt mal, ich vermute, ich würde sitzen und würde regelmäßig immer noch dran denken. Ich kann mich sehr gut in mich reinversetzen, wie ich mich in Situationen gefühlt habe. Ich vermute, du kannst das auch.
Das gibt so spezielle Momente oder Situationen. Also zum Beispiel ist bei mir auch immer so Silvester. Wir sind damals auch ganz verrückt. Also ich hatte wirklich am 28.12. oder so meine letzte Chemotherapie bekommen, halbes Jahr Chemotherapie. Und dann hatte ich 2 Wochen bis so die ersten OP-Gespräche und sowas sein sollten. Und dann hatten wir gesagt, ich brauche Urlaub. Urlaub von der Therapie. Und tatsächlich saßen wir dann 2 Tage später im Flieger nach Ägypten. Und ich bin auf eine Tauchsafari gegangen.
Mega.
Also Wahnsinn eigentlich, wenn man sich so überlegt. Natürlich bin ich da nicht 3 Tauchgänge machen gegangen jeden Tag. Ne? Aber das war so ein, ich will weg. Und dadurch, dass ich Ägypten sehr gut kannte, ja auch dort gearbeitet und gelebt hatte, habe ich mich dort wohlgefühlt, wusste, ich habe Anlaufstellen, sollte ich doch ins Krankenhaus müssen, die auch übersetzen. Ja, ne? Deswegen hatte ich da jetzt nicht so die Angst, hinzufliegen. Und damals war eine ganz besondere Safari, weil in dem Jahr wussten wir noch nicht, ob ich beim nächsten Silvester noch lebe. Weil wir wussten nicht, hat die Chemotherapie gut gewirkt, die OP stand noch vor, wo man dann eben sieht, sind noch Tumorzellen da, haben die gestreut vielleicht. Ne? Das wusste ich alles in dem Moment nicht. Und seitdem fahren wir auch jedes Silvester dorthin. Und das ist immer
emotional noch
genau,
bei euch.
Immer, aber auch schön. Also, weil es war auch irgendwie so einen Neuanfang irgendwie auch, ne, aber auch eben so einen, krass, jetzt sitzt man hier so und vielleicht ist das das letzte Mal, dass wir zusammen Silvester feiern. Ja. Das sind so Momente. Und dann gibt es immer so Einzelne, die dann wieder hochploppen, wo man sich so an was erinnert, was aber tatsächlich gut ist, weil es ist auch krass, wie schnell man dann doch wieder in seinen Alltagstrott kommt und die Dinge vergisst, wo man gesagt hat während der Therapie, ey, das ist eigentlich so unwichtig, ja. Und die holen einen dann auch wieder zurück, ne, dass man einfach sagt, so ja, krass, ne, das hat viel mit einem gemacht in dem Moment und das sind so eine Erinnerung auch gut. Und am Ende muss man auch sagen, ist es ja ein großer Bestandteil meines Lebens gewesen, den ich jetzt auch nicht verdrängen wollen würde, ne? Weil ja, das wäre sonst wie so ein Cut, den du in dein Leben machst, was du dann wegschmeißt. Es hat einfach alles gute, so wie eben auch nicht so gute Zeiten, haben ja irgendwie ihren Zweck im Leben, ja, so wie das auch mit Partnerschaften ist, die vielleicht vorbei sind, aber trotzdem gehören die zu deinem Leben und du nimmst da Sachen mit.
Gibt es was, was du mit dem Wissen von heute, deinem damaligen Ich, sagen wollen würdest, was dir geholfen hätte?
Für die Therapie jetzt? Oder?
Für die ganze Situation.
Ja, weniger Stress. Also ich bin überzeugt davon, weil wie gesagt, körperlich war ich fit. Ich habe schon immer Sport gemacht mein Leben lang. Ich habe auch mich auch gesund ernährt. Ich habe nicht geraucht. Ich habe nicht exzessiv getrunken oder so. Ne? Und bin trotzdem krank geworden. Und ich bin überzeugt davon, dass das viel mit Stress, vor allem emotionalem Stress zu tun hat. Also nicht mit viel Arbeit an sich, sondern wie man persönlich selber mit Dingen umgeht. Und ich war immer ein Mensch, der viel in sich reingefressen hat, der sich sehr viel gegrübelt hat, sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie, was vielleicht und wer vielleicht auch denkt. Und diese Ansprüche und Anforderungen, die ich an mich selber gesetzt habe, haben mich, glaube ich, krank gemacht. Also das ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche...
nicht wissenschaftlich
fundiert. Aber auch das ist nichts Neues, wenn dir jemand sagt, Stress ist nicht gesund. Und ich glaube, gerade so wie man mit Dingen umgeht, gerade wenn man auch sehr fixiert ist auf Sachen, ne, und dann daran so festhält, das macht einen krank. Also es ist gut, wenn man lernt, loszulassen.
Ich glaube, Dankbarkeit ist auch ein großes Thema dabei, oder?
Dankbarkeit ist auf jeden Fall ein Thema. Ich habe tatsächlich schon, bevor ich krank geworden bin, und das habe ich damals auch so gesagt, ich hatte mal einen Burnout und habe damals auch eine Therapie gemacht, mich natürlich mit meinen Mustern beschäftigt, warum neige ich dazu, mich da so reinzusteigern oder dass mich das so belastet. Und als ich die Krebsdiagnose bekommen hatte, war das dann so, dass ich gesagt habe, ey, das war der Probelauf. Und der hat mich aber vorbereitet für das, was jetzt kommt. Und das hat mir, glaube ich, viel geholfen, dass diese Themen, die ich damals aufgearbeitet schon hatte, in dem Moment noch mal viel mehr loslassen konnte. Und auch diese Tools, die ich erlernt hatte, eben Meditation und Yoga, mir einfach unheimlich geholfen haben. Und ich würde jeden, der eben so einen Schicksalsschlag, was es ja am Ende ist, sagen, finde halt etwas, was dir gut tut. Ne? Also das muss nicht tauchen sein. Das kann, wenn das Lesen ist oder ein entspannter Spaziergang und versuche eine Mitte zu finden, weil alle Extreme sind halt nicht gut. Ne? Und ja, weil es gibt ja auch so, ich habe das auch viel gemacht, ne? So Ernährungsumstellung und sowas. Aber auch da ist es gut, eine Mitte zu finden, weil wenn es dich stresst, deine Ernährung umzustellen, dann hat das, glaube ich, nicht so den Impact. Genau, nicht den Impact. Wenn du das cool findest und sagst, so geil, und jetzt koche ich mal ein bisschen mehr und probiere Sachen aus, dann ist es ja cool. Ne? Aber sobald Dinge in zu starken Stress ausordnen oder du dich damit unter Druck gesetzt fühlst, dann bringt das, glaube ich, nichts, auch wenn vielleicht der Ansatz der gesunden Ernährung grundsätzlich gut ist. Ja? Und das ist sowas, was ich eben Leuten raten würde, ein bisschen zu versuchen, aus so den eigenen Zwängen, die man sich ja meistens selber auferlegt, oh, ich muss jetzt doch, aber ich muss das doch tun, um das oder das, sich da vielleicht mal zu hinterfragen, ob das alles immer so notwendig ist oder ob man vielleicht auch einen Weg der Mitte gehen könnte. Ja.
Ich mache einen harten Cut. Seitdem du wieder tauchst und GOI-Instruktorin bist, das Tech-Tauchen für dich entdeckt hast, was war seitdem der schönste Moment unter Wasser für dich?
Der schönste Moment. Das ist immer wie, wenn man gefragt wird, was war dein schönster Tauchgang?
Okay, das spannendste Projekt, was ihr hattet.
das spannendste Projekt.
Auch schwierig.
Auch schwierig. Also ich habe keinen Heiratsantrag unter Wasser gekriegt.
Hättest du den gerne unter Wasser gehabt?
Nee, ne? Nee, aber tatsächlich war es ganz witzig am Anfang. Also wenn man erwachsen ist, fragt man sich ja nicht mehr so klassisch wie in der Schule. Und ich habe am Anfang immer so ein bisschen Späßchen gemacht. Naja, wir sind ja nicht zusammen, hast mich ja noch nie gefragt. Das ist ja so. Und dann hat er mich tatsächlich unter Wasser gefragt. Und wir haben ja bei uns so eine Wettnot, das ist so ein kleines Büchlein, in das wir Sachen reinschreiben können. Das ist eigentlich eher so für Notfallpläne gedacht oder natürlich auch für, wenn die Kommunikation mit Zeichen auch mal nicht funktioniert. Und er tauchte so vor mir und auf einmal hat er sie verloren. Wir sind an einem Wrack getaucht in Malta und ich dachte mir schon so, der verliert doch nicht seine Wettnotes. Also komm, ne?
Was ist mit dem?
Was ist mit dem, ja genau. Und ich habe die natürlich dann aufgehoben und da hatte er was reingeschrieben. Und hat halt so reingeschrieben, willst du mit mir gehen?
Ja, nein, vielleicht. Richtig niedlich sogar. Ja,
das oh mein war schon Gott. Süß. Das war schon wirklich süß. Ja, genau. Also das ist schon ein sehr schöner Moment gewesen auf jeden Fall. Und tatsächlich, also ist für mich fast jeder Tauchgang einfach ein tolles Erlebnis, weil und gerade auch, wenn ich es schaffe, mit meinem Partner zusammen zu tauchen, weil wir tatsächlich ja auch oft Kurse geben oder eben mit anderen auch tauchen. Wenn wir zusammen sagen, wie jetzt zum Beispiel zuletzt wieder über Silvester haben wir wieder Safari gemacht mit einer Gruppe an Leuten und da haben wir auch Tauchgänge gehabt, wo wir nur zu zweit tauchen waren, ist das total schön, weil dann halten wir auch mal Händchen so ganz kitschig.
So richtig niedlich, ja. Das machen Tauchlehrer-Pärchen nämlich ganz selten. Ja, ja. Nee, dass das die tauchen, A taucht man als Tauchlehrer, Tauchlehrerin. Selten zusammen, wenn man oft eben arbeitet.
Ja, klar.
Wenn man dann mal zusammen taucht, ich glaube, dann gibt es nichts Kitschigeres.
Nein, ich glaube, wir zwei sind sehr kitschig. Und
Katastrophe.
die kitschigen Tech-Taucher. So.
Die kitschigen Tech-Taucher.
So, ja, nein, aber das ist immer sehr schön. Also und Hai-Begegnungen sind immer ganz toll, aber wir sind auch im Mittelmeer und haben dort so Projekte, wo wir tatsächlich versuchen, Wracks aus dem Weltkrieg zu finden und zu identifizieren. Und das ist sehr spannend, weil das ja auch immer so ein bisschen so eine Suche ist und ja, also das ist auch immer ganz, ganz toll.
Das weckt ja immer so die Abenteuerlust grundsätzlich.
Genau,
ne?
Ja, genau. Und es ist natürlich so dieses, man taucht wo andere Menschen vielleicht noch nicht getaucht sind und es hat, also das ist, klingt jetzt für einen persönlich natürlich toll, aber es hat natürlich auch einen Hintergrund, einen Impact. Man versucht, die Geschichte nach oben zu holen für andere, die vielleicht dort nicht tauchen können, weil das sind tatsächlich teilweise Wracks, die bis 120 Meter tief liegen. Und da werden auch Sachen geborgen, die dann in Museen ausgestellt werden. Also das ist so eine Arbeit, die wir im Sommer immer im Mittelmeer machen, was natürlich einfach cool ist, da auch Teil dran haben zu können.
Was an der Geschichte.
Genau, was ich damals niemals gedacht hätte. Wie gesagt, ich dachte, ich tauche nie wieder. Und dann tauchst du sowas. Das ist schon immer besonders. Ja.
Kadi, dann danke ich dir an dieser Stelle recht herzlich, dass du deine persönliche Geschichte uns so nahe gebracht hast. Ich bedanke mich bei den Zuhörenden draußen.
Darf ich noch ein was Letztes sagen?
Ja, bitte doch, unbedingt.
Ja, unbedingt. Und zwar, ich habe es ja am Anfang gesagt, Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Jede achte Frau und nicht nur, wenn das schon in der Familie war. Wie gesagt, ich bin die erste in der Familie, die Brustkrebs hatte. Und es ist ganz wichtig, sich selbst abzutasten, denn die meisten Frauen ertasten es tatsächlich selber. Auch ich habe es selber ertastet und es ist eine Chance, einen Tumor zu erkennen. Die meisten Krebsarten kriegt man erst mit, wenn sie eben schon sehr weit fortgeschritten sind, weil es eben zu Symptomen dann kommt oder Auswirkungen. Das ist halt bei Brustkrebs nicht so. Ich kann ihn aber ertasten von außen. Das habe ich oft nicht. Und diese Chance sollte man wahrnehmen und wirklich versuchen, sich jeden Monat einmal abzutasten. Und mir ging es genauso. Ich habe es auch nicht immer gemacht, weil dann immer so diese Angst, naja, man könnte ja was und dann, ich habe auch nicht so große Brüste, dann fühlt man auch schnell die Knochen, man ist sehr unsicher und dann denkt man so, ich mache es lieber nicht.
Ist da was nicht, man wird dann auch aber so ein bisschen kirre.
Aber am Ende kannst du es ja eh nicht, also wenn da was ist, ist da was, auch wenn du es nicht tastest, aber du hast halt die Chance, es zu ertasten und damit früh genug mit einer Therapie zu beginnen. Und das entscheidet eben darüber, ob du geheilt werden kannst. Ja. Mittlerweile ist die Heilungschance 80% bei Brustkrebs, aber es muss einfach früh entdeckt werden. Und da hat jede Frau eine Eigenverantwortung und eben die Chance, durch das selber abtasten. Und entweder man macht das selber, es gibt mittlerweile genug Videos von Frauen, die einem erklären, wie das geht, aber es gibt auch die Möglichkeit in so Brustzentren, die bieten manchmal so Schulungen an, wo die Frauen das zeigen. Oder es gibt auch die Tastuntersuchung, medizinische Tastuntersuchung nennt sich das. Gibt es auch, ob es ein Verein ist, Discovering Hands nennen die sich. Da sind blinde Frauen, die geschult werden zu tasten, weil blinde Frauen natürlich einen anderen Empfindungsgrad haben. Und die nehmen sich dann wirklich eine Dreiviertel bis Stunde Zeit, heben die ganze Brust auch ab und gehen da sehr systematisch vor und können eben Tumore noch viel, viel früher als man selber erkennen. Man muss das bei manchen Krankenkassen noch selber bezahlen, aber das sind vielleicht 60 Euro. Wenn du die einmal im Jahr zumindest in die Hand nimmst, hast du halt auch nochmal eine Sicherheit plus eben das eigene Abtasten. Und das würde ich gerne nochmal allen Frauen mitgeben. Versucht euch wirklich abzutasten, weil ihr habt eine Chance, es zu entdecken, ihr habt eine Chance, geheilt zu werden und so wie ich am Ende 4 Jahre später die krassesten Tauchgänge zu machen und nutzt die Chance, tastet euch selber ab.
Dann würde ich das genauso als letztes Wort von dir stehen lassen. Kadi, ich danke dir recht herzlich.
Ja, ich dir auch. Dankeschön.
Super, sehr schön. Okay, jetzt muss ich das hier ausmachen. Danke fürs Zuhören.
Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.